Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Plädoyer für mehr Natur in Städten. Gehalten von einem der prominentesten deutschen Biologen und Ökologen, Josef H. Reichholf. In seinem jüngsten Buch wirbt er für eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen. Die schauen wir uns mit ihm an. Josef Reichholf ist zu Gast in dieser Lesart. Hallo zusammen. Gleich eine längst berühmte wissenschaftliche Stimme zu allen Fragen moderner Ökologie in Deutschland. Über 30 Jahre war Josef H. Reichholf Professor in München, aber mit seinen vielen Büchern wurde er einer breiten Öffentlichkeit bekannt, weil sie so populär waren. Und jetzt im Ruhestand, da gibt er nochmal richtig Gas. In den letzten 2 Jahren hat er eine ökologische Trilogie angelegt über Wald- und Flussnatur und jetzt zum Abschluss den 3. Band über Stadtnatur. Natur, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen. Guten Morgen, willkommen, Herr Reichholf.
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Nester von Wanderfalken beobachten Sie am Roten Rathaus in Berlin und am Kölner Dom. Füchse, die durch Großstädte streifen, Hasen, die durch die Stadtparks hoppeln. Das finden natürlich alle toll, bis Ihnen dann ein Wildschwein den Vorgarten verwüstet. Sie sagen, Herr Reichholf, ist doch super. Warum?
Ja, gut. Also die Vorgartentätigkeit der Wildschweine ist genehmigungs- und gewöhnungsbedürftig. Das ist ganz klar. Aber trotzdem sollten wir uns gerade an solchen Beispielen klar machen, dass selbst große Tiere sehr wohl bei uns, mit uns leben können, wenn wir tolerant genug sind und sie leben lassen.
Was ich jetzt gerade gemacht habe, Herr Reichholf, ist so die klassische Reproduktion eines Klischees über Stadt- und Landleben. Davon müssen wir uns endlich mal verabschieden, sagen Sie. Vor allem vom Klischee, dass die Artenvielfalt in der Stadt nicht so divers sei wie auf dem Land. Stimmt gar nicht.
Ja, in der Tat. Also wenn wir, und als Wissenschaftler sollten wir das tun, sachlich Bilanz ziehen, dann ist es tatsächlich so, je größer die Stadt, desto reichhaltiger das Tier- und Pflanzenleben, das in Freiheit sich entwickeln kann. Und auf gleich große Flächen bezogen sind so gut wie alle Städte artenreicher als das Umland. Naturschutzgebiete schneiden da oft schlechter ab.
Ich meine, ich war sehr verblüfft, bei Ihnen zu lesen, dass es in Städten mehr Wildbienen gibt als auf dem Land.
Ja, so ist es und das ist auch ganz klar. Ich meine, was brauchen die Wildbienen? Sie brauchen geeignete Plätze zum Nisten und vor allem Blüten, Blüten und wieder Blüten und andere Nahrungsquellen. Und wo gibt es fast das ganze Jahr über Blüten? In den Städten, aber nicht in den Maisfeldern oder Rapsmonokulturen draußen.
Aber jetzt denkt man ja gerade mal so an die Wildschweine und an die Hase und an die Füchse. Da denkt man doch, also es kann denen doch nicht besser gefallen in der Stadt als auf dem Land.
Ja, nun, wenn man in der Gefahr permanent schwebt, abgeschossen zu werden, dann ist der Burgfrieden der Städte allemal vorzuziehen.
Stimmt.
Die Stadtbevölkerung, und ich betone damit Nachdruck als Münchner, die Berliner Bevölkerung im Speziellen, die ist doch ungleich toleranter als die Leute am Land. Wenn da ein Fuchs am helllichen Tag auftaucht, dann wird der Jäger gerufen und die Wildschweine, die dürfen sich überhaupt nicht sehen lassen.
Aha. Ich meine, weil Sie jetzt gerade als Münchner sprechen, Herr Reichholf, Sie beginnen Ihr Buch mit einer sehr poetischen Betrachtung über Nachtigallen in Berlin. Und die Hauptstadt ist Ihrer Analyse nach Spitzenreiter in Biodiversität. Was klappt denn hier, was in anderen Städten in Deutschland anscheinend nicht so gut läuft?
Ja, also ich setze betonend hinzu, bewundernd nahm ich das zur Kenntnis, als ich das erste Mal so richtig nach Berlin kam, sang jetzt etwas übertrieben ausgedrückt, fast in jedem Busch eine Nachtigall und in München haben wir gar keine. Über 1000 Nachtigallen im Berliner Stadtgebiet ist ein Qualitätsurteil für die Lebensbedingungen in dieser Millionenstadt, in dieser Weltstadt. Und der Unterschied zu München liegt in 3 Ebenen. Die eine Ebene ist, Berlin ist auf Sand gebaut, um es plakativ auszudrücken, München auf viel dichterem Boden. Dadurch bleiben die Böden im Stadtgebiet von Berlin weniger dicht bewachsen von Natur aus als in München. Und dann kommt aber mit der intensiven Landwirtschaft in der Umgebung Düngung aus der Luft dazu. Die reichert sich an, dadurch wuchert alles sehr schnell, wenn nicht entsprechend gemanagt wird. Und da ist der zweite große Unterschied. Berlin ist für mich da einfach das bessere Vorbild, dass nicht alles gleich piekfein gemanagt wird, gepflegt.
Jetzt steht aber
es muss nicht jeder Rasen kurz geschoren sein und jede freie Ecke gepflegt, als ob es gelte, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen.
Jetzt geht es aber auch gerade in Berlin und in vielen anderen Großstädten derzeit immer um mehr Wohnraum zu schaffen. Nachverdichtung ist das Stichwort in den Stadtplanungsämtern, also die nachträgliche Bebauung von Freiflächen in der Stadt, eben um diesen dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Ich meine, Ihr Plädoyer ist ja, dass wir diese Projekte eher klein halten oder sogar stoppen sollten.
Oder an die Peripherie verlagern und dort Neues entstehen lassen, das besser geplant ist. Das Problem ist doch sichtbar geworden in den letzten Jahren mit den Hitzewellen. Da wird geklagt, wie heiß, wie unmenschlich heiß es in den Großstädten wird. Und dann baut man alles zu. Wir können gegen die Hitze nur vorgehen, wenn wir Freiraum erhalten oder wieder schaffen, die Städte grüner machen. Berlin hat den Vorteil, einer riesigen grünen Insel im Zentrum zu haben.
Ja, das ist das Tempelhofer Feld, das berühmte, ne?
Ja, genau. Und das ist etwas, was in der Stadtplanung berücksichtigt werden muss, in der Stadtentwicklung. Berlin hat verschiedene Zentren. Warum kann München nicht auch neue Zentren entwickeln an der Peripherie oder andere Städte im Westen?
Kommen wir nochmal zurück, Herr Reichhoff, auf Ihre Analyse dieser Artenvielfalt auf dem Land, dass sie also doch wirklich weniger divers sei als in den Städten mittlerweile. Und da haben natürlich auch so die landwirtschaftlichen Reformen der 80er, 90er Jahre maßgeblich zu beigetragen. Also die Flurbereinigung, Flüsse wurden begradigt, kleine landwirtschaftliche Flächen zu großen, zu riesengroßen zusammengelegt. Dazu noch der Masseneinsatz von Düngestoffen. Was ist denn danach passiert eigentlich?
Ja, im Grunde genommen nichts mehr. Es wird zwar geklagt, gerade wenn die Fluten kommen und so Verheerendes anrichten, aber das ist nicht dem Klimawandel zuzuschreiben, sondern zu allerförderst der Art und Weise, wie die Landschaft umstrukturiert wurde. Das Wasser sollte doch, so ging man jahrzehntelang vor, möglichst schnell abgeleitet werden aus den Fluren. Ja, wo kommt es dann hin? In die besiedelten Bereiche und wütet dort, verursacht die gewaltigen Schäden. Und das Gleiche gilt im Hinblick auf die Trockenheiten. Wenn die Landwirtschaft so viel Wasser verbraucht, wie sie das gegenwärtig macht, dann gibt es Wassermangel. Wir müssen Stadt und Land wieder besser zusammendenken und zusammenführen, dass das, was wir Biologen eine Symbiose nennen, zustande kommt.
Auch in dem Zusammenhang veröffentlichen Sie verblüffende Zahlen, also genaue Zählungen haben ergeben, dass sich im Winter in Großstädten in einer Stunde über 10-mal mehr Kleinvögel feststellen lassen als draußen in den Wäldern. Das will man im ersten Moment gar nicht glauben, ne?
Ja, und das zeigt die unterschiedlichen Qualitäten. Die Stadt ist nicht so schlecht, wie ihr Ruf das verbreiten will, sondern sie ist sehr viel besser geworden als das übermäßig intensiv genutzte Land.
Auch interessant war ein wichtiger Unterschied, den Sie ziehen in Bezug auf die Biodiversität zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie schreiben dazu im Buch, ich zitiere das mal, bezogen auf Verbreitung und Häufigkeit seltener Tierarten, insbesondere größerer Säugetiere und Vögel, verläuft nach wie vor durch Deutschland und Europa eine Grenze, die weitgehend dem einstigen eisernen Vorhang entspricht. Drastisches Bild erstmal. Warum ist das so?
Weil in den Ostbereichen über Jahrzehnte anders gewirtschaftet wurde, nicht so extrem gewinnmaximierend und auch nicht so stark von Subventionen beeinflusst, wie das im Westen über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Und dieses Erbe steckt nach wie vor drinnen. Die Befürchtung ist, dass mit dem Übertragen des westlichen Systems nach und nach auch die besseren östlichen Verhältnisse, was Natur und Landschaft betrifft, weitgehend entwertet werden. Und das sollte uns wirklich nicht nur zu denken geben, sondern zu Gegenreaktionen veranlassen. Wir investieren wahnsinnig viel Geld in die Massenproduktion in der Landwirtschaft. Wir sollten anstatt Masse die Klasse fördern, gute Arbeit mit gutem Geld bezahlen und nicht die Massenentwicklung weiter fördern, wie das gegenwärtig in der EU geschieht.
Stadtnatur, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen. Das neue Buch von Josef H. Reichholf. Es ist im Ökum Verlag erschienen mit 192 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank Ihnen, Herr Reichholf, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Dankeschön auch meinerseits für die Einladung dazu.
Gerne. Wo wir jetzt nach einem absoluten Weltstar des Jugendbuchs sehen, was sie aktuell so macht, Cornelia Funke. Gerade hat sie ein neues Buch über Pflanzen veröffentlicht. Im Herbst kommt der vierte Teil ihrer Tintenweltreihe in die Buchläden. Ihr selbst ist aber etwas anderes, inzwischen viel wichtiger. Lange hat Cornelia Funke ja in den USA gelebt, inzwischen ist sie in Italien heimisch und dort entwickelt sie derzeit ein neues, spannendes Projekt, eine Künstlerresidenz. Und die ersten jungen Künstlerinnen, die dort bei Cornelia Funke waren, stellen derzeit in Los Angeles eigene Werke vor unter dem Titel Belonging. Dazugehören. Kerstin Zilm hat sich die Schau angesehen.
Der Ausstellungsraum ist hoch und lang. Seine Wände sind weiß wie die Rahmen der meisten Kunstwerke. Filigrane Tintenillustrationen, kräftige Digital- und Holzdrucke, Schwarz-Weiß-Fotografien, geschnitzte Puppen, gefilzte Tiere. Sie breiten sich wie Schwärme über die Wände aus, mal weit gefächert, mal eng aneinander geschmiegt.
Wenn ich da auch schon nochmal einen Namen hätte geben wollen, dann hätte ich das Dance of the Fireflies genannt.
Das ist Kurator Bernhard Zünkeler.
Weil es im Prinzip alles Funken und Lichtpunkte sind, die jetzt in der Ausstellung jeder für sich steht und alle so ihr ganz eigenes Strahlen auslösen. Aber in der Gesamtheit man schon merkt, dass so ein kreativer Funke im Prinzip von Künstler zu Künstler rüberspringt.
Und der wurde ausgelöst von Cornelia Funke. Die Jugendbuch-Bestseller-Autorin ist Mentorin der hier vertretenen Künstlerinnen. Gefunden hat sie sie durch Wettbewerbe, Empfehlungen oder Begegnungen, die, so sagt Funke, vermutlich niemals Zufall waren. Die meisten der jungen Frauen waren Gäste in Cornelia Funkes Künstlerresidenz, entweder in Malibu, wo das Programm begann, oder in der Toskana. Dort lebt Cornelia Funke seit fast 2 Jahren in einem ehemaligen Anwesen für Agrotourismus. Sie hat es in einen Ort des Belongings, des Dazugehörens verwandelt. Für sich, ihre Besucher und Besucherinnen.
Es ist nicht leicht, als Künstler in dieser Welt zu überleben. Das Gefühl zu haben, man ist nicht allein damit und man kann mit den anderen darüber klagen oder darüber beratschlagen, ob man einen Vertrag unterschreibt oder ob man jetzt zum 10. Mal das Bild ändert, wenn der Autor das will. Ich glaube immer mehr, das ist der wichtigste Aspekt dieses Projektes, dass sie alle sich nicht alleine mehr fühlen.
Das stimmt zum Beispiel für Illustratorin und Puppenmacherin Clara Gazzari. Die Italienerin hatte noch nie von Cornelia Funke gehört, bis sie erfuhr, wer in die ehemalige Pension von Freunden ihrer Eltern eingezogen war.
I was so curious because I felt so lonely in this dream of becoming an illustrator.
Ich war sehr neugierig, weil ich mich mit meinem Traum, Illustratorin zu werden, so einsam fühlte. Ich musste diese Frau treffen, die das zu ihrem Beruf gemacht hat und auch noch Bücher schreibt. Cornelia war so großzügig und hat mich eingeladen.
She invited me at her house.
Mit einigen Gästen ihrer Residenz hat Cornelia Funke inzwischen schon gemeinsame Projekte geschaffen. Zum Beispiel ein Kinderbuch mit Mareike Amasken von der HAW Hamburg. Ihr hat sie geholfen, zu ihren von Natur inspirierten digitalen Bildern eine Geschichte zu finden.
Oft ist es auch so, dass ich auf viele Fragen, die sie mir stellt, selber gar keine Antworten habe. Und dann ist es super spannend, selber auf die Suche zu gehen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und ja, da gibt sie einem so Denkanstöße und kann einem in jeglicher Hinsicht da sehr gut beraten und auch vernetzen.
Inspirierend sei es, Cornelia Funke im Alltag zu erleben, sagt Aisha Gamiet, eine Illustratorin aus England, deren Werk Wurzeln in islamischer Kunst hat.
Creativity extends all the way through her life, not just in her work.
Kreativität zieht sich durch ihr ganzes Leben, nicht nur die Arbeit. Sie schafft sich ihr eigenes Leben. Sie umgibt sich mit Menschen, die sie berühren. Gibt es ein Problem, schafft sie eine Lösung. Sie ist der kreativste Mensch, den ich je getroffen habe.
She's the most creative person I've ever met.
Cornelia Funke betont dabei, dass ihr Programm alles andere als eine Einbahnstraße sei, in der sie allein die Gebende ist. Im Gegenteil, sie lerne genauso von den Künstlern und Künstlerinnen. Das Arbeiten mit Gold zum Beispiel und Filzen mit Farben aus den Pflanzen ihres Gartens. Oder welche Ausdrucksvielfalt digitale Techniken erlauben und welcher Stress durch sie entstehen kann.
Weil dann der Verlag sagt, oh, kannst du das nochmal ändern? Kannst du das nochmal ändern? Bei mir sagt das keiner. Weil eine Federzeichnung mal eben ändern kannst du nicht. Nicht? Und da haben wir natürlich auch sehr interessante Diskussionen drüber. Ich glaube, die profitieren alle davon, dass ich einfach das schon so lange mache, dass ich sagen kann, na, das lass dir mal nicht erzählen. Oder da mach jetzt mal was anderes in den Vertrag. Oder da rufe ich jetzt aber mal an.
Eine mehrere Kontinente umspannende Familie sind sie geworden. Mit Angehörigen in Südamerika, den USA, Australien, Syrien, der Ukraine und vielen anderen Nationen. Sie kommunizieren in WhatsApp-Gruppen und Zoom-Konferenzen, treffen sich auf Buchmessen, jetzt zur Ausstellungseröffnung in Los Angeles und immer wieder bei Cornelia Funke. Die legt im kommenden Jahr ein Sabbatical vom Bücherschreiben ein, um sich ganz auf ihre Künstlerresidenz zu konzentrieren.
Jetzt ist gut. Cornelia hat genug dicke Bücher geschrieben. Ich habe allen das Signal gesendet, dass ich 65 dieses Jahr werde. Und für mich mein Leben sich sehr geändert hat inzwischen. Und das ist der Kern meines Lebens, dieses Projekt.
Cornelia Funke, sie geht neue Wege mit ihrer Künstlerresidenz. Und die Ausstellung Belonging in Los Angeles ist bis zum 16. September zu sehen, falls Sie vielleicht dort Urlaub machen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Debüt wollen wir uns anschauen, den ersten Roman von David Santos Donaldson. Über ihn weiß man nicht sehr viel. Er ist auf den Bahamas geboren, hat in Indien, Spanien, in den USA gelebt, arbeitet als Psychotherapeut in Nassau. Es gibt Theaterstücke von ihm und für diesen seinen ersten Roman nun wurde er schon preisnominiert. Grönland, so heißt das Buch. Und unser Kritiker Marco Martin hat es gelesen. Er ist im Studio. Hallo.
Ja, hallo.
Über David Santos Donaldson ist also wenig bekannt. Umso mehr ist die Welt informiert über eine Schriftstellerfigur, die in diesem Roman eine prominente Rolle spielt, E.M. Forster, der britische Klassiker des 20. Jahrhunderts. Wie kommt der denn jetzt in diesen Roman?
Das ist eine gute Frage. Ich erzähle ein Afro-Brite, wie er sich selbst bezeichnet, lebt in New York und ist auf die Bücher von E.M. Forster gestoßen, auf die Romane, auf die Verfilmung, die wir ja auch alle kennen, Room with Few, Maurice, Wiedersehen in Howard's End, und war natürlich davon natürlich ganz sehr angefixt und gleichzeitig aber auch von der lebenslang kaschierten Homosexualität von E.M. Forster. Er entdeckt dann, dass es in der Zeit von E.M. Forsters Aufenthalt in Ägypten für das Rote Kreuz, und zwar im Ersten Weltkrieg, eine Liebesgeschichte gab zwischen einem britischen Schriftsteller E.M. Forster und einem dunkelhäutigen Ägypter, der Straßenwagenschaffner war, Straßenbahnschaffner. Und aus dieser Geschichte, die mit so vielen zu kämpfen hatte, mit Vorurteilen gesellschaftlicher, ethnischer Art und so weiter, versucht dieser Ich-Erzähler einen Roman zu machen.
Das heißt, wir lesen eine pikant posthume Coming-out-Geschichte eines berühmten Klassikers?
Pikant würde ich jetzt streichen. Pikant ist hochgestreckter kleiner Fingernagel. Das ist es nicht. Es hat nichts Plüschiges, nichts entre nous, aber auch nichts Zänkisches im Sinne, jetzt müssen die Marginalisierten endlich mal sprechen. Von derlei Anmaßungen ist dieses Buch frei.
Okay, wie geht's weiter?
Er schreibt ein Buch und der Verlag oder die Verlage lehnen es ab. Ah. Sie sagen, das geht so nicht. Und der Autor merkt, es geht tatsächlich nicht so, weil er erzählt die Geschichte aus der Perspektive von E.M. Forster. Mhm. Und dann kommt er auf die Idee, nein, lass uns doch diese Geschichte aus der Sicht dieses Straßenbahnschaffners erzählen, der übrigens auch einen Namen hat, Mohammed. Und er geht so tief in diese Geschichte rein, in das damalige Alexandria, dass der vorher unbekannt gewesene Straßenbahnschaffner ein Eigenleben bekommt. Er geht jetzt rein in das Leben des in New York schreibenden Autors. Das hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert, vielleicht auch ein bisschen verkopft an, aber es ist das Gegenteil. Trauen Sie mir. Es ist von einer so eleganten Prosa, wie diese Figur aus dem Roman jetzt plötzlich mit seinem Schöpfer konfrontiert wird und beide auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen. Und nicht nur ins Gespräch, sondern sie werden sogar zu Handelnden und gehen dann auf Reisen, und zwar nach Grönland.
Das wäre jetzt gerade meine Frage. Was hat das alles mit Grönland zu tun? So heißt der Roman ja schließlich.
Ja, das wäre jetzt unfair. Ich muss trotzdem zu sagen, das beantworte ich Ihnen nicht. Denn es wird dann wirklich noch zusätzlich spannend. Weshalb kommt ein Autor und sein Geschöpf, das mehr ist als sein Geschöpf, nach Grönland? Wie verknüpft sich Realität und Fiktion? Und was machen Dunkelhäutige in Grönland, wo doch das Klischee weiß, dass die Inuit weiß sind, und wie Klischees hier zerlegt werden, aber eben nicht auf der begrifflichen Ebene, sondern mit Hilfe der Fabulierkraft, mit Hilfe einer so schönen Qualität wie der kulturellen Aneignung. Kulturelle Aneignung ist ja das Fundament jeglicher Kultur, das Neugierigsein, sich wundern können, dass etwas aufnehmen können. Und da ist dieses Buch natürlich ein Paradebeispiel, wie so etwas gelingen kann, ohne jeglichen Dominanzdiskurs.
Aber wenn Sie das jetzt schon so sagen, Herr Martin, mit der kulturellen Aneignung, das ist ja ein momentan ja aktueller Konflikt eben auch, dass man eben manchmal wie auch sagt, man kann nicht so schreiben, man kann nichts Kunst produzieren, weil es eben eine kulturelle Aneignung ist, die dir gar nicht zusteht.
Ja, das ist interessant, wer das sagt. Das sind nie Schriftsteller. Es sind nie Theaterleute. Es sind Leute aus dem universitären Bereich, die im Sekundären siedeln. Man muss das mal in aller Deutlichkeit sagen. Und dieses progressiv aufgehübschte kulturelle Aneignungsverbot ist im Grunde genommen der Zwilling der AfD-Fantasie, nur Deutsche schreiben über Deutsche. Das ist zurückzuweisen, es ist reaktionärer Bullshit. Und dieses Buch, dieses afro-britischen, karibischen Autors, zeigt, was für eine Würde, was für eine Schönheit, was für ein ethischer und natürlich auch literarischer Mehrwert aus wirklicher kultureller Aneignung, wenn sie einfach nicht nur zukrapscht, sondern in einem subtilen Sinne ausgreift, was das alles kann. Und dieses Buch belegt es.
Danke Ihnen, Margot Martin, über Grönland, das Romandebüt von David Santos Donaldson, jetzt auf Deutsch im Albino Verlag, übersetzt von Joachim Bartholomä, 410 Seiten, der Umfang 28 Euro, der Preis dieses und mehr, wie stets online unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Gregor Henz, ich bin Autor und Literaturübersetzer, lebe in Berlin, komme ursprünglich aus Köln. Mich haben sehr viele Bücher beeinflusst und haben mein Leben verändert. Das ganze Leben ist eine einzige Veränderung des Lesers. Aber was mich wirklich umgehauen hat, war V.S. Naipauls A Bend in the River, auf Deutsch An der Biegung des großen Flusses. Ein Buch, das ich auf Englisch gelesen habe, das aber auch fantastisch übersetzt ist. Und es handelt von einem jungen Mann, der indischstämmig ist und an der afrikanischen Ostküste lebt und ins Landesinnere reist, um dort einen kleinen Gemischtwarenladen zu übernehmen. Das Land ist, kann man erkennen, als Zaire. Er gerät in die Wirren der postkolonialen Zeit in Zaire. Im Hintergrund der Präsident des Landes, man erkennt Mobutu Sese Seko, den Diktator. Und das Buch spielt ungefähr in den 60er, 70er Jahre. Und was mich aber umhaut, ist nicht diese Geschichte, auch nicht diese Person. Ich habe überhaupt keine Identifikation mit diesem Typen. Ich habe nichts mit dem gemein. Aber die Sprache und der Stil dieses Buchs, A Bend in the River, schon der Titel fließt wie ein großer, träger Fluss. Und das ganze Buch ist unglaublich sauber, auch ein bisschen lakonisch erzählt. Das ist großartig, dass die Geschichte selbst einen eigentlich gar nicht packen sollte. Also eigentlich sollte man gar nicht warm werden mit dem Buch, weil es so weit weg ist. Also Afrika, postkoloniale Zeit, 60er, 70er Jahre, was habe ich damit zu tun? Aber trotzdem packt es einen. Trotzdem, die Sprache bringt das einfach, sie zieht einen einfach mit. Großartiges Buch, ich werde es nie vergessen. Ich habe also die Details der Geschichte längst vergessen, natürlich. Ich habe das vor 20 Jahren gelesen. Aber ich habe immer noch diesen Ton im Ohr. Das ist das Tolle.
Der Schriftsteller Gregor Henz über dieses Buch seines Lebens, A Bend in the River, vom Literaturnobelpreisträger V.S. Naipaul. An der Biegung des großen Flusses heißt die deutsche Übersetzung und sie ist im Fischer Taschenbuch erhältlich. Und jetzt freuen wir uns wieder auf literarische Empfehlungen aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute rufen wir dazu in Aachen an, wo Walter Fennen die Buchhandlung Schmitz am Dom leitet. Guten Tag, Fennen.
Guten Tag.
Fangen wir an mit Ihrem ersten Tipp und dem ersten Roman von Angelika Rehse. Sie ist als Autorin noch gar nicht bekannt, soll schon in hohem Alter sein, wie man liest. Worum geht's denn in diesem Buch? Josses Tal heißt es.
Wir lernen einen Jungen kennen, Josef Tomulka. Er ist ein uneheliches Kind und wir sind in den ganz frühen 30er Jahren. Wir werden ihn begleiten über 10 Jahre und wir werden seinen großen, fast erwachsenen Freund Wilhelm Reckzügel kennenlernen. Der ist Medizinstudent. Josef Tomulka, das Kind, der 5-jährige Junge, 1930 ist er 5 Jahre, wird von seinem Großvater ständig geschlagen, ist sehr ungeliebt, denn er ist ein uneheliches Kind. Die Mutter war in Breslau in Stellung, wie man so sagte, und ist mit einem unehelichen Kind zurückgekommen und der Vater, also der Großvater des Jungen, kann überhaupt keine emotionale Beziehung aufbauen. Was wir lesen, ist eine Beeinflussung dieses Kindes durch den immer stärker werdenden Nationalsozialismus und durch die Ideologie des Nationalsozialismus durch Wilhelm Reckzügel, der in Uniform durch das Dorf stolziert und Freund von Josef Tomulka wird. Ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang, ich habe das Manuskript vom Verleger bekommen, überhaupt keine Lust, das zu lesen, habe mich hingesetzt und bin 4 Stunden später aufgestanden, habe dem Verleger Günter Butkus eine Mail geschrieben. Günter, was für ein fantastischer Text. Ein unglaublich beeindruckendes Buch. So beeindruckend, dass wir die Frau Rehse zur Lesung zu uns eingeladen haben. Sie wird am 12. September bei uns in der Buchhandlung sein. Freue ich mich sehr drauf.
Dann erzählen Sie ja gleich, dass sie Ihr Buch hier im Deutschlandfunk Kultur vorgestellt hat. Das wird Sie nämlich bestimmt auch freuen. Vielen Dank. Also, Josses Tal, der Roman von Angelika Rehse, erschienen im Pendragon Verlag. So, und jetzt geht's nach Spanien zu Daniel Rodriguez Gascon und seinem Roman Der Hipster von der traurigen Gestalt. Da denkt man natürlich sofort an einen anderen großen Spanier der Literatur, an Don Quixote, zu Recht, Herr Fenn?
Das gibt das Titelbild natürlich auch her. Man sieht im Hintergrund die 3 klassischen spanischen Windmühlen. Im Vordergrund eine Hipsterfigur, die verzweifelt ein Handy hochhält auf der Suche nach Empfang. Das ist Enrique. Enrique ist aus Madrid nach La Cañada gekommen, zu seiner Tante. Ein Dorf von 200 Einwohnern im Nordosten Spaniens. Da scheint es irgendwie politische Verwicklungen in Madrid gegeben zu haben, warum er da nach La Cañada gegangen ist. Er findet im Dorfkiosk keine Hafermilch und Quinoa findet er auch nicht, beschließt aber trotzdem, dass er einen didaktisch-lebenspraktischen Workshop zur neuen Männlichkeit aus genderkritischer Sicht einrichten will. Das klingt dann so, dass die Textur männlicher Subjektivität unter Berücksichtigung der Frage der Macht als strukturierenden Faktor von Männlichkeit genauer kennengelernt werden soll. Mit dieser Haltung kommt er in dieses 200-Seelendorf und er kann die Sprache natürlich nicht unbedingt lange durchhalten. Er wird von einem Abenteuer ins andere purzeln. In der Mitte des Buches wird er erschossen und nachher ist er tatsächlich Bürgermeister des Dorfes. Wie da Welten aneinander geführt werden, das hat der Gascon so brillant gemacht. Ich habe schallend lachen müssen.
Das hört sich aber wirklich ganz niedlich an. Also gerade mit der Hafermilch und dann in so einem kleinen Ort. Wunderbar. Also im Kunstmann Verlag ist dieser Hipster von der traurigen Gestalt von Daniel Rodriguez Gascon in Übersetzung veröffentlicht. Ja, und schließlich jetzt noch ein Ausflug nach Irland zu Ronan Hessian, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der anscheinend alle Buchhändlerinnen und Buchhändler auch jenseits seiner Heimat bezaubert mit seinem Roman Leonard und Paul oder und Leonard und Paul wahrscheinlich. Das Buch ist schon ein paar Jahre alt. Herr Ferdinand hat zig Preise bekommen. Warum lieben alle und anscheinend auch Sie diesen Leonard und diesen Paul?
Weil es einfach ganz großartiges Erzählen ist, ein ganz stilles Buch, ein ganz herzwarmes Buch, weil Leonard und Paul, das sind zwei so vom Rauschen des Lebens abgewandte Männer, beide jenseits der 30, beide leben noch quasi bei ihren Eltern, wobei Leonards Mutter ist gerade gestorben. Die beiden sind Schulfreunde und die sind völlig zufrieden mit so ihrer ganz kleinen Existenz, die die haben, und freuen sich daran, dass sie abends zusammensitzen und Brettspiele spielen und man denkt eigentlich, Jungs, macht mal ein bisschen was anderes in dieser Welt und will denen einen Tritt geben. Das ist aber überhaupt nicht nötig. Es wird ein bisschen Unruhe ins Buch reinkommen, natürlich durch eine sehr schöne junge Dame. Es ist sehr, sehr toll erzählt und was uns auch fasziniert hat, wir kriegen ständig Rückmeldungen, wenn wir das Buch empfohlen haben. Ach, ist das aber ein schönes Buch gewesen. Habt ihr noch mal sowas? Die Entstehungsgeschichte des dieses Buches ist hochspannend, weil der Ronan Hessian ist Rockmusiker in Irland. Sein Buch war in England und Irland Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels. Und ein deutscher Mitarbeiter eines großen Verlages hat das in Englisch gelesen, war so begeistert davon, dass er das in seinen Verlag holen wollte. Aber der Ronan Hessian, der Autor, hat gesagt, nö, ich will nicht in Konzernverlag, ich will nur in Independence. Weil Independence haben in Irland meine Musik gespielt und die Musik meiner Band und haben uns bekannt gemacht. Und ich will mit Konzernen nichts zu tun haben. Da war der Verlagsmitarbeiter dann erstmal ein bisschen hilflos und hat sich mit seiner Freundin beraten. Und dann haben die kurzerhand den Verlag Boywood und Maurer gegründet, über Crowdfunding in der Buchhandelswelt, das Ganze finanziert und haben dieses wunderschöne Buch, was auch toll gestaltet ist, auf die Welt gebracht, und es ist eine richtige Erfolgsgeschichte.
Also das ist jetzt aber ganz toll, dass Sie uns auch diese Geschichte noch erzählt haben, Herr Fennel. Klasse. Ronan Hessian, Leonard und Paul im Verlag Boywood und Maurer. Jetzt weiß ich auch, woher der kommt. Auch dazu rät uns also Walter Fennel von der Buchhandlung Spätzle am Dom in Aachen. Vielen Dank Ihnen, Herr Fennel. Alles Gute Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen und eine schöne Zeit.
Vielen Dank.
Tschüss. Danke.